Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die überaus freundliche Einführung. Eine kleine Korrektur muss ich anbringen. Ich bin nicht endgültig aus dem Auswärtigen Dienst ausgeschieden. Nach 33 Jahren fällt das schwer, die Nabelschnur ganz durchzutrennen. Formal betrachtet bin ich beurlaubt. Ich könnte also, wenn die Bundesregierung das wollte, auch jederzeit wieder zurück. Ich danke dem Veranstalter sehr dafür, dass wir diese Verabredung zu diesem Vortrag, zu diesem Gespräch nicht auf gestern Abend 20:45 Uhr gelegt haben, denn sonst wäre die Zahl der Teilnehmer sicher sehr viel geringer gewesen. Ich finde es vorzüglich, dass Sie die Initiative ergriffen haben, zu diesem sehr, sehr politischen Thema eine ganze Reihe von Veranstaltungen durchzuführen. Und ich möchte sozusagen meinen Beitrag dazu leisten, indem ich zu dem Themenbereich etwas beisteuere, von dem ich glaube, dass ich davon etwas verstehe. Mit anderen Worten, lassen Sie mich zunächst einmal sagen, was ich jetzt nicht tun werde. Ich werde nicht den Versuch machen, hier in den Universitätsräumen ein akademisches Referat zum Ende des westfälischen Systems und zur Frage der Rechtfertigung der völkerrechtlichen Intervention mit oder ohne Resolution des Sicherheitsrats durchzuführen. Ich werde nicht referieren zu der Frage, ob das Prinzip Responsibility to Protect so oder anders seine Existenzberechtigung hat. Was ich stattdessen machen möchte, ist, dass ich aus der Sicht eines Menschen, und Sie haben ja gerade einen Teil meiner Vita vorgetragen bekommen. Ich würde gerne aus der Sicht meiner eigenen Erfahrung sozusagen vor Ort als Handwerk Ihnen einige Überlegungen, Beobachtungen und Schlussfolgerungen vortragen zu dem Thema Intervention, Krisenmanagement, Krisenbewältigung und die Möglichkeiten, die die heutige Staatengemeinschaft hat oder haben sollte. Lassen Sie mich mal damit anfangen, dass ich nicht jetzt abstrakt und trocken gleich in medias res gehe, sondern Ihnen versuche, das Thema anhand einer kleinen Geschichte aufzubereiten. Die Geschichte, die ich zuerst von dem damaligen Vorsitzenden des amerikanischen National Security Council, das ist also so eine Art Aufsichtsbehörde über die amerikanische Intelligence Community, gehört habe, diese Geschichte ist einschlägig. Es ist die Geschichte von zwei Kanadiern, die wie jeden Sommer auch diesmal beschließen, sich mit einem Privatflugzeug, mit so einem Wasserflugzeug in den Norden Kanadas zu also einer Halbinsel fliegen zu lassen, um dort Elche zu jagen. Und der Pilot fliegt sie dahin und landet und sagt: Bitte sehr, wir machen das wie letztes Jahr. Ihr habt jetzt 7 Tage Zeit, um zu jagen. In 7 Tagen komme ich wieder, um euch hier aufzugabeln. Bitte dran denken, das ist ein kleines Flugzeug. Das darf nicht überbeladen werden. Ich kann pro Person nur einen Elch mitnehmen. Also er fliegt weg, die Jäger gehen jagen. Nach 7 Tagen tatsächlich das Wasserflugzeug erscheint wieder. Die Jäger sind da am Ufer. Der Pilot guckt sich das an und sagt: Aber ich hatte euch doch gesagt, pro Person nur ein Elch. Jetzt sind da 4. Wie soll ich das denn verstehen? Daraufhin sagt einer der beiden Jäger: George, letztes Jahr hast du uns ja genau denselben Ärger gemacht. Dann haben wir dir damals $200 extra gegeben. Hier sind $300 und jetzt machen wir mal. Dann werden also die Elche irgendwie eingeladen in das Flugzeug. Das Wasserflugzeug liegt schwer im Wasser. Der Pilot gibt Vollgas. Das Flugzeugchen hebt sich tatsächlich nach langem Anlauf aus dem Wasser. Aber Sie können sich ja vorstellen, in Kanada sind die Berge relativ hoch. Es reicht eben leider nicht ganz und das Flugzeug zerschellt auf so einer Bergwiese. Aus dem Wrack klettern, leicht erschüttert, unsere beiden Elchjäger. Und der eine guckt sich um und sagt zum anderen: Jack, wo verdammt nochmal glaubst du, dass wir hier sind? Und Jack schaut sich dann auch um und sagt: So wie das hier aussieht, können wir nicht mehr als einen halben Kilometer von der Stelle sein, wo wir letztes Jahr eingeschlagen sind. Also, Die Geschichte kann man übrigens auf viele Lebensbereiche anwenden, aber sie ist einschlägig für die Frage des Einsatzes von Friedenstruppen und des Krisenmanagements. Wenn Sie mich fragen, und wie Sie vorhin gehört haben, ich habe jetzt, ich glaube, etwa 15 Jahre wesentliche Teile meiner professionellen Arbeit mit Friedenstruppeneinsatz, mit Krisenmanagement, mit Verhandlungen darüber, mit internationalen Militär- und Zivilpräsenzen verbracht. Wenn Sie meinen Gesamteindruck hören wollen, wir haben uns verhalten wie die Jäger. Wir haben uns im Prinzip geweigert, aus den Erfahrungen, die wir erst in Bosnien und dann in Kosovo und schließlich in Afghanistan gemacht haben, wirklich die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Also lassen Sie mich mal den Versuch machen. Ich habe mir, glaube ich, 8 solcher Schlussfolgerungen notiert. Lassen Sie mich mal den Versuch machen, diese Schlussfolgerungen, wie gesagt, sind meine persönlichen Schlussfolgerungen, das sind die Schlussfolgerungen der Bundesregierung, die ich, um das noch einmal deutlich zu sagen, hier überhaupt nicht vertrete. Ich spreche hier ausschließlich in meiner eigenen Capacity, wie der Amerikaner sagen würde. Mein erster Punkt ist der, ich glaube, der einzige Punkt, der sozusagen an das Juristische herangeht. Mein erster Punkt lautet: Intervention, insbesondere wenn es militärische Intervention ist, braucht Legitimation. Und zwar heißt Legitimation nicht nur, das wird manchmal falsch verstanden, nicht nur völkerrechtliche Legitimation dessen, der mit eigenen Truppen in ein fremdes Land eindringt oder sich dorthin begibt, sondern auch Legitimation in dem Sinne, dass die Bevölkerung des betroffenen Landes hoffentlich überwiegend mehrheitlich, noch wünschenswerter im Konsens, diese Aktion, diese Dislozierung akzeptiert, zumindest toleriert, im besten Falle erbittet. Das ist eine besonders deutliche Form der Legitimation jenseits juristischer Beschlüsse des Sicherheitsrats. Wenn Sie sicher sind, dass das betroffene Land nicht nur durch seinen Regierungschef, sondern durch einen breiten Konsens in der Bevölkerung der Meinung ist, dass es wünschenswert ist, dass eine internationale Präsenz kommt, anwesend ist und da auch auf längere Sicht bleibt, dann stehen Sie, was die Legitimation angeht, auf relativ sicheren Boden. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, ich will mich mit der Frage der präzisen juristischen Rechtfertigung solcher, wenn Sie so wollen, solcher angeblicher Verletzungen der einzelstaatlichen Souveränität hier nicht befassen. Wir sind ja hier nicht in einem juristischen, sondern wenn ich das richtig verstehe, in einem politikwissenschaftlichen Umfeld. Der zweite Punkt ist, dass die Frage der Sinnhaftigkeit solcher Interventionen durch die Ereignisse um den 11. September 2001 eine schwerwiegende Veränderung erfahren haben. Vorher ging es um alles Mögliche. Es ging in Bosnien um Stabilität in Südosteuropa. Es ging im Kosovo um die Verhinderung genozidartiger Austreibungen. Es geht seit 2001 aber um ein meistens mit oder primär um ein neues Element, nämlich um die Verhinderung der Schaffung von Safe Havens, von Orten, von Staaten, von Regionen, in denen sich terroristische Gewalttäter oder terroristische Gruppen einnisten können. Also insoweit haben wir einen gewissen Bruch in der Begründung solcher Aktivitäten durch die Ereignisse von 2001. Das muss man klar sehen, das lässt sich auch nachweisen. Dritter Punkt, nur damit das auch klar gesagt ist. Ein sogenannter Blauhelm-Einsatz, also ein Einsatz ohne die tatsächliche Anwendung militärischer Gewalt, Blauhelm-Einsatz unter VN-Oberhoheit oder auf andere Weise, aber jedenfalls Einsatz im Konsens mit der betroffenen Regierung. Ein solcher Blauhelm-Einsatz ist in der Regel um das 10-fache billiger, nur müssen Sie mal die Dimension wissen, das 10-fache billiger als ein militärisches Eingreifen in der Form, dass Sie sich vorbereiten müssen auf militärische Konfliktlagen, größerer oder kleinerer. Also einer meiner berühmteren amerikanischen Kollegen, Jim Dobbins, der seit etlichen Jahren bei der RAND Corporation arbeitet, hat das mal zahlenmäßig ausgerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, eine Peacekeeping-Aktivität, wie sie etwa in Haiti oder in Liberia stattgefunden hat, kostet, wenn sie als Peacekeeping definiert wird, mit 6.000 oder 8.000 Soldaten und vielleicht 1.000 Polizisten über einen Zeitraum von einem Jahr hinweg oder so, das kostet in der Größenordnung von 1,5 Milliarden Dollar. Das Gleiche konzipiert als militärische Intervention mit Konfliktpotenzial, dann statt 8.000 Soldaten 60.000 Soldaten, ja, und statt 1.000 Polizisten 7.000 Polizisten mit entsprechend schwerem Gerät und so weiter und so weiter, kostet dann nicht einfach das 5 oder 6, sondern das Zehnfache, nämlich 16 Milliarden Dollar. Nur damit Sie den Unterschied mal sehen. Irgendeiner muss es ja bezahlen, und der Deutsche Bundestag hat sich in den letzten 10, 15 Jahren mit der Frage der Bezahlung auch nicht immer ganz leicht getan. So, dritter Punkt. Alle Einsätze, Merksatz, alle solchen Einsätze dauern länger als geplant. Sie können ja den Versuch machen, mir nachzuweisen, dass irgendwo ein Einsatz gegeben hat, der kürzer dauerte als geplant. Den werden Sie nicht finden. Die Regel ist, die Einsätze dauern sehr viel länger. Das prägnanteste Beispiel aus meinem Erfahrungsschatz ist der Satz des damaligen Präsidenten Bill Clinton, der an dem Tag, an dem wir beschlossen, mit Bodentruppen über Kroatien nach Bosnien einzumarschieren, zunächst ohne deutsche Beteiligung, später mit deutscher Beteiligung, sagte er, das dauert genau ein Jahr. Ein Jahr. Das war 1995, im Herbst, später. Es sind bis heute Truppen, heute im Wesentlichen EU-Truppen, zugegebenermaßen auf sehr viel geringerem Niveau, aber es sind immer noch Truppen in Bosnien, nach inzwischen 13 Jahren. Das ist das prägnanteste Beispiel. Ich kann Ihnen auch einige weniger dramatische Beispiele nennen, aber es dauert immer länger. Fünfter Punkt, selbst wenn, was nicht immer der Fall ist, Ziele einer solchen Operation und das, was man als Exit Strategy bezeichnet, definiert sind, verändern sich Ziele und Exit Strategy bei fast jeder dieser Operationen fortlaufend. Das ist wie das Schießen auf den laufenden Keiler. Sie haben kein festes Ziel. Das Ziel verändert sich. Mein Beispiel ist, ich könnte auch da viele Beispiele nennen, nehmen Sie mal Afghanistan. Der Bundeskanzler Schröder ist im November, damaliger Bundeskanzler Schröder, ist im November 2001 in den Deutschen Bundestag gegangen mit dem Antrag, die Dislozierung, die Entsendung auf Deutsch, deutscher Bundeswehreinheiten nach Afghanistan zu beschließen und zu billigen. Das Ziel damals war, den Al-Qaida-Leuten und den sie unterstützenden Taliban-Kräften den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Sozusagen den Terroristen die Heimat zu verweigern in Afghanistan. Wenn Sie die heutige FAZ aufschlagen, dann können Sie einen Bericht lesen über die gestrige Regierungserklärung der Bundesregierung. Da wird vorgetragen, wie viele Kindergärten jetzt gebaut worden sind. Da geht es um die Staudämme und die Elektrizitätswerke und um alles Mögliche. Das war nota bene nicht das, was 2001 am 9. November oder 11. November der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich behaupte gar nicht, dass das falsch ist. Im Gegenteil, dass wir uns jetzt mit Kindergärten und zivilem Aufbau beschäftigen. Ich sage nur, Merkposten, Merksatz, das Ziel und die Exit Strategy haben sich im Laufe dieser 6 Jahre massiv verändert. Man weiß eben mit anderen Worten am Anfang nicht so genau, was da kommt. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Der stammt, glaube ich, von Clausewitz. Denn Clausewitz hat der ja viel über den Einsatz militärischer Mittel nachgedacht hat, der hat schon gewusst, dass an dem Tag, an dem Sie den Krieg beginnen, an dem Sie mit dem Einsatz militärischer Mittel konkret beginnen, alle Pläne Makulatur sind. Es wird nie so ablaufen, wie Sie sich im Plan ausgedacht haben. Es kommt immer ein bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr anders als gedacht, weil Sie nicht alles vorhersehen können. Dazu könnte ich Ihnen jetzt auch wieder viele Beispiele nennen, die fallen Ihnen aber auch selber ein. Da können Sie an den Irak, den Verlauf des ersten oder zweiten Irakkriegs denken und an viele andere Interventionen. Ich nenne Ihnen ein kleines Beispiel. Am 24. März 1999 hat die Bombardierung der serbischen Truppen im Kosovo angefangen. Unter Beteiligung der deutschen Bundeswehr, also der Luftwaffe. Uns, damals noch in Bonn sitzend, war von den militärischen Führern mitgeteilt worden, das dauert exakt 3 bis 5 Tage, dann gibt der Milosevic auf. Wissen Sie, wie lange es gedauert hat? 80 Tage, nicht 3 und auch nicht 5, 80 Tage. Es gab hinterher viele Begründungen der militärischen Führung, sowohl in Washington wie auch in Bonn, warum es statt 3 oder 5, 80 waren. Das hat die Goalposts massiv verändert, politisch, militärisch und auch wirtschaftlich natürlich. Also, nächster Punkt, siebtens. Wer versucht, politische Krisen oder politische Probleme im Lande X mit militärischen Mitteln zu lösen, der wird in der Regel scheitern. Sie können den Merksatz auch umdrehen. Dann lautet er, es lassen sich mit militärischen Mitteln vorwiegend militärische Probleme lösen, während sie für die Lösung politischer Probleme vorwiegend politische Lösungsansätze und Methoden brauchen. Manche von Ihnen denken wahrscheinlich, das ist banal, das weiß ja jeder. Wenn Sie die Praxis der internationalen Gemeinschaft betrachten, können Sie aber sehr schnell erkennen, dass das keineswegs anerkannte Praxis ist, sondern dass sehr, sehr häufig, insbesondere im Falle Irak, die Sinnhaftigkeit politischer und militärischer Mittel miteinander vermengt oder gar verwechselt worden ist. Ich will auch hier nicht missverstanden werden. Ich bin dezidiert der Meinung, dass diejenigen, die in Deutschland davon träumen, dass wir sozusagen das Gute in der Welt dadurch fördern können, dass wir vor allen Dingen sozusagen Entwicklungshilfe durch Soldaten, die auch nebenher im Gürtel noch eine Pistole tragen, verwalten lassen. Das halte ich für reine Augenwischerei. Natürlich brauchen wir in einer Welt, die nun mal, wenn Sie es sozial ausdrücken wollen, die schwerkriminell ist, in der es relativ viele Schwerkriminelle gibt, natürlich brauchen Sie in dieser Welt das militärische Einsatzmittel. Und das militärische Einsatzmittel kann auch ungeheuer wichtig und sogar essentiell sein. Lassen Sie mich dazu auch eine kleine Anekdote aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz schildern. Ich bin etwa 2 Jahre nach dem Beginn dieser Kosovo-Operation einmal durch den Kosovo gereist, habe die deutschen Truppen besucht und dann habe ich damals, das war im Jahr 2001, auch den russischen Oberst besucht, der Befehlshaber des damals bestehenden, inzwischen nicht mehr bestehenden russischen Kontingents in Kosovo war. Der sagte, übrigens ganz, ganz herzlichen Dank für das, was Ihre deutschen Bundeswehrsoldaten für uns tun. Ich sagte, was tun die denn für Sie? Ja, sagt er, uns geht ja manchmal das Benzin aus, weil da kein Nachschub kommt, dann kriegen wir auch schon mal das Benzin von der Bundeswehr. Aber, sagt er, viel, viel wichtiger ist, wir sitzen hier in diesem Hügelgebiet außerhalb von Pristina und die Albaner hassen uns, die Russen, weil man uns als Serbenfreunde betrachtet. Also wird immer mal wieder mit Mörsern oder Raketen aus den Bergen heraus auf unser Lager geschossen. Und wir leben also hier sehr, sehr gefährlich. Und wir selbst haben keine schweren Waffen. Die paar Maschinengewehre, die wir haben, das reicht alles nicht. Und in meiner Verzweiflung habe ich, der russische Oberst, dann mal den deutschen General da in Prizren angerufen Und der hat, als das nächste Mal die Mörsergranaten aus den Bergen kamen, der hat exakt 2 Leopardpanzer von Prizren da die Hügel hochfahren lassen. Und die haben sich dann oben auf den Hügel gesetzt, haben 2-mal gewedelt mit ihrer Kanone, haben 3 Schuss abgegeben und die Albaner haben die nächsten 3 Monate vor Angst vor den Leos nicht mehr geschossen. Der russische Oberst war sehr mit uns zufrieden. Das ist nur ein kleines Beispiel. Das kann man auch viel dramatischer formulieren. Ich bin also dezidiert der Meinung, dass der Einsatz militärischer Mittel sinnvoll, erforderlich, manchmal sogar geradezu essentiell ist und dass diejenigen, die das kritisieren, eine große Verantwortung trifft gegenüber denen, die als Deutsche oder andere Soldaten ihr Leben im wahrsten Sinn des Wortes vor Ort riskieren. Also ich würde diese Verantwortung nicht übernehmen wollen, ohne den Soldaten den militärischen Schutz und die Verteidigungs- oder notfalls auch Angriffsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die sie denn auch brauchen. Nächster Punkt, achtes, ich bin gleich zu Ende. Regelmäßig neigen diejenigen, die in einem Land, in dem Land X, egal ob das jetzt Kosovo ist oder Afghanistan, diejenigen, die für die internationale Gemeinschaft dort die Verantwortung übernehmen, zu viel Verantwortung. Regelmäßig nimmt man den lokalen Menschen ihre eigene Verantwortung zu sehr weg. Für mich war das eklatanteste Beispiel von Übermanagement die UNO-Präsenz im Kosovo, wo es so war, dass teuer bezahlte international angehörte Experten den Kosovaren die Nummernschilder für die Autos prägten. Also eine Aufgabe, die ein 20-jähriger Kosovo-Albaner prima hätte selber erledigen können. Nein, das musste also durch diese wasserkopfartige UNO-Verwaltung erledigt werden. Wir neigen dazu, bei diesen Einsätzen zu viel selber zu machen und den lokalen Menschen zu wenig zu überlassen. Und schließlich, letzter Punkt, wahrscheinlich der schwierigste, bei allem Enthusiasmus, den man haben kann, weil man das Gute tun will und weil man sagt, wenn irgendwo auf der Welt die Leute massakriert werden, dann dürfen wir nicht abseits stehen. Wir kommen ja vielleicht in der Diskussion gleich nochmal auf Simbabwe oder Darfur oder auf andere solcher Lagen. Dann darf man nicht abseits stehen, dann müssen wir eingreifen. Wir können uns das weder moralisch noch politisch leisten. Sie müssen dabei einen politischen Zusammenhang aber auch erkennen. Je mehr wir sagen, dass wir im Falle von schweren Misshandlungen bereit sind einzugreifen, desto mehr fördern wir potenziell, nicht zwangsläufig, aber potenziell, die Neigung betroffener Gruppen, den Konflikt eskalieren zu lassen, weil sie auf unsere Intervention hoffen. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine, ich könnte Ihnen nachweisen, dass es Gruppen gab im Kosovo, die genau wussten, die schlau genug waren zu wissen, wenn sie nur die Dinge so weit treiben, dass da die ersten kleinen Massengräber entstehen, dann würden wir schon kommen. Mit anderen Worten, sie treiben den Teufel mit dem Beelzebub aus. Diesen Zusammenhang, der ein schlimmer Zusammenhang ist, den muss man auch sehen und muss ihn im Blick haben bei den Erklärungen, die man politisch abgibt, damit man nicht kontraproduzente politische oder militärische Effekte erzielt. Ich will Ihnen damit nur deutlich machen, dass es in der politischen Praxis manchmal sehr viel schwieriger ist, als das vielleicht im Hörsaal oder in der abstrakten Form der Betrachtung über moralischen oder hehren politischen Prinzipien erscheinen mag. Lassen Sie mich das zusammenfassen und ein paar zusammenfassende Bemerkungen machen. Ich bin dezidiert nicht der Meinung, trotz all dieser skeptischen Bemerkungen, die ich Ihnen hier vorgetragen habe, dass wir Abstand nehmen sollten von Intervention. Ich glaube, die Option des sich Zurückziehens hätten wir ohnehin nicht. Schon deswegen nicht, weil es heutzutage seit etlichen Jahren den Ihnen allen bekannten sogenannten CNN-Effekt gibt. Wenn es irgendwo dann wirklich dramatisch zu Gewalthandlungen kommt, dann, das sehen wir ja seit etlichen Jahren, entwickelt sich in unseren Gesellschaften eine solche massive Frage nach Eingreifen, nach Handeln, nach tun Sie doch irgendwas. Bundeskanzler Schröder rief mich an, unmittelbar nach dem Hurricane Katrina, als alle Deutschen jeden Abend sahen, wie da die Leichen in New Orleans herumlagen und die Leute kein Wasser hatten, nicht genug zu essen. Rief mich an und sagte, warum passiert eigentlich nichts? Seit 4 Tagen wollen wir unsere Hilfsgüter loswerden. Und ich habe sehr wohl verstanden, dass er diese Frage auch deshalb stellte, weil er zunehmenden Druck spürte aus der deutschen Öffentlichkeit, von der Bild-Zeitung, von der Opposition. Die sagte, was schläft die Bundesregierung eigentlich? Das ist der CNN-Effekt. Also schon deswegen könnten wir gar nicht uns zurückziehen, wenn wir wollten. Ich bin der dezidierten Meinung, dass wir uns auch nicht zurückziehen sollten. Wir müssen aber bei den Fragestellungen, die sich da ergeben, ob das Afghanistan ist oder Irak oder Darfur oder Simbabwe, müssen wir uns präziser Kriterien befleißigen. Ich will Ihnen einige Beispielkriterien nennen. Wir hatten, als ich damals Staatssekretärsordner in Amts war, Ende der 90er Jahre bis 2001, uns für solche Fragen einen Katalog von 3 Fragen zusammengestellt. Die erste Frage lautete, ist die in Frage stehende Intervention im Interesse des betroffenen Landes und wird sie von Regierung und Bevölkerung dieses Landes auch gewünscht? Wenn diese Teilfragen alle mit Ja beantwortet werden können, dann ist es schon mal leichter. Zweite Frage, können wir begründen, dass diese Intervention, die ja unter Umständen mit Risiken, Gefahr für Leib und Leben, für deutsche Beamte, Freiwillige, NGOs, Soldaten verbunden sein können, sind wir sicher, können wir begründen, dass das in unserem eigenen nationalen Interesse ist, diese Aktivitäten zu entfalten. Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage lautet, sind wir sicher, dass durch unser Eingreifen, politisch, militärisch, die Stabilität und die Sicherheit der betroffenen Region insgesamt gestärkt und nicht geschwächt wird? Sind wir sicher, dass durch unser Eingreifen keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung der Lage eintritt? Ich würde beispielsweise behaupten, dass das amerikanische Eingreifen im Irak zumindest bis heute für den größten Teil der dortigen Bevölkerung und für die ganze Region eigentlich eher zu einer Verschlechterung als zu einer Verbesserung der Lage geführt hat. Auch wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass das Regime im Irak ein unerträgliches Regime war. Also, wenn alle 3 Fragen klar mit Ja beantwortet werden können, dann, so war unsere Meinung, können wir mit Aussicht auf Erfolg nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch international solche Aktionen vertreten. Es ist vergleichsweise leichter, militärische Einsätze zu planen und durchzuführen, als es ist, Polizeieinsätze zu planen. Wir haben vorhin kurz vor Beginn über die Schwierigkeiten gesprochen, die es hier in Deutschland mit unseren föderalen Strukturen gibt, ausgebildete und dazu bereite Polizeikontingenz zusammenzustellen für Einsätze, für die immer dringlicher gebraucht werden. Es ist im Sinne meiner Elchjägergeschichte für mich ganz besonders erstaunlich, dass obwohl seit Jahren der Mangel an koordinierten, international ausgebildeten, zur Zusammenarbeit fähigen Polizeieinheiten beklagt wird, dass immer noch nicht so etwas wie eine Standing International Police Force gibt, die abrufbar wäre. Da sind unsere militärischen Einheiten in der NATO oder in der EU schon viel weiter in der Kompatibilität, in der Vorbereitung. Also mein Fazit ist folgendes. Es ist wichtig, dass man bei solchen Einsätzen mit großer Brutalität, mit intellektueller Brutalität klare Ziele definiert und sich darüber im Klaren ist, dass es wahrscheinlich gar nicht möglich sein wird, die ursprünglich definierten Ziele mit der erwünschten Klarheit durchzuhalten. Zweitens ist es wichtig, dass man die Ziele nicht überdefiniert. Es ist eine Sache, für ein Land oder für eine Region das Ziel, ich muss jetzt mal einen englischen Begriff benutzen, von Self-Sustained Stability, die drei S, Self-Sustained Stability, zu definieren. Das war ganz was anderes als das Ziel der Herstellung von Demokratie durch Wahlen und so weiter und so weiter. Also mein Fazit wäre, je bescheidener und je klarer wir sind bei der Definition der von uns zu erreichenden Ziele, desto größer ist die Chance, dass wir sie auch erreichen können. Ich bin also der Meinung, dass diejenigen, die glauben, durch militärisch-politisches Eingreifen sozusagen Knopfdruck-Demokratie hervorrufen zu können, dass die erwiesenermaßen falsch liegen. Bin ich der Meinung, wir sollten in Simbabwe eingreifen? Ich wünschte, ich könnte sagen, das können wir, und weil wir es können, sollten wir es auch machen. Vielleicht haben Sie ja dazu Fragen. Sollten wir, bin ich der Meinung, dass man militärische Optionen in Sachen Iran in Erwägung ziehen sollte? Nein, überhaupt nicht. Und zwar deswegen, weil ich im Falle Iran die dritte Frage, würde mein Eingreifen regionale Stabilität stärken oder schwächen, weil ich diese Frage eindeutig mit Nein beantworten würde. Ich bin der Meinung, dass ich die drei Fragen im Falle Afghanistan und Kosovo bejahen, mit Ja beantworten kann. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es richtig ist, dass wir seit Jahren in Kosovo sind und dass wir den Einsatz, den gemeinsamen Einsatz in Afghanistan fortsetzen. Was mir nicht gefällt, ist, dass es bei uns hier in Deutschland schwer ist, über die tatsächliche Lage, zum Beispiel in Afghanistan, mit der notwendigen Offenheit zu sprechen. Das ist aber nicht nur in Deutschland ein Problem. Unsere kanadischen Partner haben sich in einer ähnlichen Lage gefunden. Die sind auch mit Tausenden von Soldaten in Afghanistan vertreten. Und die Kanadier sind auf eine Idee gekommen, die ich Ihnen jetzt zum Schluss noch kurz schildern wollte, die ich nachahmenswert finde. In Kanada wurde beschlossen, eine überparteiliche Kommission einzusetzen, der ein früherer stellvertretender Minister, der jetzt der Opposition angehört, vorsaß und die aus Persönlichkeiten zusammengesetzt wurde, die durch Sachkunde und politische Weisheit glänzten. Und diese Kommission hat innerhalb von 3 Monaten nicht nur der kanadischen Regierung, sondern der kanadischen Öffentlichkeit ein unabhängiges Urteil geliefert über das, was Kanada gemeinsam mit anderen natürlich in Afghanistan erreichen kann, wo die Probleme liegen und welche Mittel dafür notwendig sind. Ich denke, dass diese Idee einer über den Parteien schwebenden Kommission eine gute Idee ist, gerade auch in einem Land wie die Bundesrepublik Deutschland, die im Begriff ist, in ein Wahljahr hineinzudriften, in dem solche wichtigen, auch moralisch wichtigen Fragen immer wieder Gefahr laufen, im Wahlkampf unterzugehen oder im Wahlkampf auch missbraucht zu werden. Ich glaube also, dass es uns gut täte, wenn wir eine Diskussion eröffnen würden über eine solche Kommission oder über etwas Ähnliches. Wir müssen ja nicht den kanadischen Vorschlag 1:1 nachmachen, aber ich glaube, so etwas insgesamt würde uns gut tun. Ich will meinen letzten Satz so formulieren. Wir sollten nicht deswegen irgendwo auf der Welt eingreifen, weil wir glauben, dass wir das könnten. Wir sollten umgekehrt aber auch nicht bloß deswegen irgendwo auf der Welt eingreifen, weil wir glauben, dass wir das sollten, dass wir das wollen. Man muss beide Kriterien miteinander verbinden. Wir brauchen Augenmaß. Und ich glaube, die vor etlichen Jahren einmal so formulierte deutsche Außenpolitik der Zurückhaltung, also einer Politik, die an solche Fragen mit Vorsicht herangeht, mit Verantwortungsgefühl herangeht, das halte ich für einen sinnvollen Maßstab, um diese komplexen Fragen, die so leicht mit Stammtischparolen behandelt werden, heranzugehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine hoffentlich kritische Diskussion.
Danke.